und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtabschnitt, den ich euch heute mitgebracht habe, der steht im Johannesevangelium, und zwar im ersten Kapitel, die Verse 5 bis 13. Und es ist eins, die Verse 5 bis 13. Ich lese uns aber Kapitel 1 ab, Vers 1 bis einschließlich Vers 18. Johannes Kapitel 1 ab Vers 1, wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Vielleicht macht kein Fest deutlicher als Weihnachten, dass mit uns Menschen etwas nicht stimmt. Und dass auch mit dieser Welt etwas nicht stimmt. Weihnachten ist ja eigentlich das Fest der Liebe und das Fest des Friedens. Das große Familienfest, wo wir die Leute treffen, die uns eigentlich am nächsten stehen. Hoch sind die Erwartungen, wenn wir Weihnachten feiern, und oft sind es die Enttäuschungen leider auch. Zum Beispiel sagen Polizeistatistiken, dass vor allem am zweiten Weihnachtsfeiertag die häusliche Gewalt sprunghaft zunimmt. Heiligabend ist die Stimmung noch beschaulich und besinnlich, am ersten Feiertag steigt der Aggressionspegel und am zweiten geht es ab, beschreibt eine Polizistin den Verlauf der Feiertage. Die Wünsche, die an das Weihnachtsfest gestellt werden, sind höher als an anderen Tagen, und wenn sie sich nicht erfüllen, ist der Frust umso größer, so sagt sie weiter. Und zwar ist es statistisch nicht erwiesen, aber man geht auch landläufig davon aus, dass an Weihnachten die Selbstmordrate steigt. Nach den Weihnachtsfeiertagen nehme die Zahl der Suizidversuche überdurchschnittlich zu, meint der Psychologe Armin Schmidtke und berief sich dabei auf aktuelle Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Der Grund dafür sind vor allem gebrochene Versprechen und zerstörte Hoffnungen. Um dunkle Gedanken und Depressionen von Anfang an vermeiden zu können, sollten Erwartungen an das Weihnachtsfest nicht zu hoch geschraubt werden, gibt er uns als Tipp mit auf den Weg. An Weihnachten sehen wir also einerseits, dass sich Menschen nach Liebe, nach Frieden, nach Ruhe sehnen und das an Weihnachten ganz besonders auch ausleben wollen. Und da raten uns Polizisten und Psychologen, die Erwartungen an Weihnachten am besten nicht allzu hoch zu schrauben. Denn im Grunde ist auch Weihnachten für die Menschen in dieser Welt hoffnungslos. Und wenn man nicht allzu viel hofft, dann ist man auch an Weihnachten nicht allzu unglücklich. Vielleicht fragt sich der ein oder andere jetzt, muss er ausgerechnet 4 Tage vor Weihnachten eine Predigt so negativ beginnen? Ich habe mit diesem Beispiel begonnen, nicht weil ich so gerne negativ rede oder über negative Dinge berichte, sondern weil Johannes genauso negativ über diese Welt spricht in unserem Abschnitt heute. In Vers 5 lesen wir den ersten Vers von dem Abschnitt, den wir uns heute angucken wollen. Und das Licht leuchtet in die Finsternis. Mit Finsternis meint Johannes den Zustand dieser Welt, in der wir alle leben. Und für diese Finsternis, sagt er, gibt es nur eine einzige Hoffnung, die unsere wahre, unsere tiefste Sehnsucht nach Frieden, nach Liebe, nach Geborgenheit stillen kann. Und das ist Jesus, das wahre Licht, das in die Finsternis leuchtet und von dem Johannes in diesem Abschnitt spricht. Und mit diesem wahren Licht wollen wir uns heute beschäftigen unter dem Thema Jesus Christus, das wahre Licht. Und ich habe drei Punkte mitgebracht. Erstens, das wahre Licht leuchtet in eine gefallene Welt. Das ist Vers 5. Dann, das wahre Licht leuchtet in eine gewarnte Welt. Die Verse 6 bis 8. Und das wahre Licht leuchtet in eine geteilte Welt. Die Verse 9 bis 13. Wir fangen gleich an mit dem ersten Punkt. Jesus, das wahre Licht, leuchtet in eine gefallene Welt. In Vers 5 heißt es, und das Licht leuchtet in die Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und wie deutlich wird aus dem Zusammenhang, ist das Licht Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er wird in den ersten vier Versen von unserem Abschnitt erst als das Wort bezeichnet, dann als das Leben und schließlich in Vers 4 als das Licht. Und wir wollen uns heute eben damit beschäftigen, was heißt es, dass Jesus das Licht ist. Am Ende von Vers 4, also ein Vers vor unserem Abschnitt, heißt es, dass Jesus das Licht der Menschen war. Das heißt, Jesus war das Licht der Menschen schon immer. Aber vor der Zeit, als Johannes das hier schrieb, war er das Licht, aber eben ein verhülltes Licht. Oft war er schwer zu erkennen für die Menschen. Das Alte Testament, also der ganze Teil der Bibel vor den Evangelien, der berichtet von diesem Licht, von Jesus, dem Licht, aber eben nur sehr verhüllt. Um im Bild zu bleiben von dem, was wir hier lesen, um im Bild vom Licht zu bleiben, könnten wir sagen, das Alte Testament berichtet in Schatten von Jesus und das wahre Licht sehen wir dann im Neuen Testament. Und das änderte sich dann an diesem unscheinbaren Tag, als eine junge Frau, eine unbedeutende Frau in einem dreckigen Stall in irgendeinem Kuhdorf in Judäa ein kleines Kind bekam. Ein Kind, das nicht besonders aussah, sondern wie alle anderen Babys auf der Welt auch. Aber das Besondere an diesem Baby war, er war nicht nur Mensch, er war auch Gott. Gott war Mensch geworden. Wir lesen ja in Vers 4, das Leben war das Licht der Menschen, also Vergangenheit. Er war es schon immer. Und dann Vers 5, das Licht leuchtet in die Finsternis. Jetzt haben wir Gegenwart. Jetzt ist Jesus geboren und jetzt leuchtet das Licht tatsächlich in diese Welt. Jetzt war er kein Schatten mehr. Jetzt war das Licht tatsächlich in diese Welt gekommen, aus einem einzigen Grund, um der Welt diese Hoffnung wiederzugeben, diese Hoffnung, nach der sich alle Menschen im tiefsten Innern sehnen. Und die Frage ist, warum wird Jesus hier als das Licht bezeichnet? Er wird mal als das Wort, mal als das Leben bezeichnet, hier als das Licht. Warum Licht? Erstens ist Licht bei uns sehr positiv besetzt. Wir wissen aus der Biologie, dass es ohne Licht kein Leben gibt. Oder wenn wir uns eine neue Wohnung aussuchen, wenn wir umziehen müssen, dann gehen wir durch eine Wohnung durch und oftmals hört man dann den Spruch, wow, sind das hier helle Räume. Oder wir reden über einen Tag, wie war dein Tag, und wir sagen, es war ein wunderschöner Tag, weil heute hat die Sonne geschienen. Und der zweite Grund, warum Licht etwas Schönes ist, ist, dass Licht nicht nur an sich etwas Schönes ist, sondern es ist etwas, was andere Dinge schöner macht. Meistens machen wir nicht Licht wegen dem Licht. Also manchmal zünden wir Kerzen an, weil wir uns daran freuen, dass Kerzen so schön leuchten und dann freuen wir uns an dem Licht selbst. Aber normalerweise machen wir Licht, um etwas anderes zu erleuchten. Zum Beispiel, als ich diese Predigt vorbereitet habe, da saß ich an meinem Schreibtisch und bevor ich angefangen habe, sie vorzubereiten, habe ich die Schreibtischlampe angemacht. Ganz einfach aus dem Grund, damit ich andere Dinge sehe. Das heißt, das Licht hat alles andere erleuchtet, alles andere schön und sichtbar gemacht. Licht ist ein Segen, weil es sich ausbreitet und andere Dinge sichtbar macht. Jesus ist als das Licht in diese Welt gekommen. Er ist auf der einen Seite gut und schön, aber er gibt uns auch das Gute weiter. Und er gibt uns auch einen Blick für all die anderen Dinge in dieser Welt. Durch Jesus verstehen wir erst diese Welt, weil er leuchtet. Und das Gegenteil von Licht, auch das wissen wir, ist Finsternis. Und nicht nur in der Bibel, sondern auch heute noch gilt Finsternis als etwas Negatives, etwas Schlechtes. Nachts ist ja die Zeit, wo die meisten Verbrechen passieren, wenn es dunkel ist. Nachts sollte man nicht in bestimmte Stadtteile von Städten gehen. Und im Herbst hört man oftmals so etwas traurig, Leute sagen, ach, jetzt werden die Tage schon wieder dunkler und die Sonne geht früher unter. Finsternis ist etwas, was wir normal negativ besetzt haben. Aber warum bezeichnet Johannes die Welt und die Menschen als Finsternis? Er meint damit den Zustand dieser Welt und den Zustand von uns Menschen. Wir leben, und das möchte er sagen, in einer geistlichen Finsternis. Die Menschen suchen Gott nicht, sondern sie suchen ihr eigenes Glück. Und dabei scheitern sie. Das meint Johannes, wenn er von Finsternis redet. Dann gibt es einige Menschen, die merken das, sogar tagtäglich. Zum Beispiel, wenn es an Weihnachten eben zu Hause nicht so harmonisch zugeht, wie man das gerne hätte. Andere Menschen merken das kaum. Sie haben sich gut eingerichtet, sie haben eigentlich keine Probleme in ihrem Freundeskreis, in ihrer Familie, sie haben auch immer genug Geld für alles und eigentlich so ein ganz schönes Leben. Aber auch diese Leute müssen zugeben, wenn man sie ehrlich fragt, dass die wahre Sehnsucht ihres Herzens nicht gestillt werden kann durch die Dinge, über die sie sich eigentlich so freuen. Und das ist genau die Sache, die die Bibel unter Finsternis versteht. Und an dieser Finsternis, auch darum, worüber ist die Bibel klar an verschiedenen Stellen, daran sind wir selber schuld als Menschen. Wir sind nicht finster, weil die Welt um uns herum so finster ist. Können wir sagen, ja, wir gehen in die Finsternis und dann sind wir halt auch finster. Die Welt und auch wir selbst sind so finster, weil unsere Herzen finster sind. Das ist der Grund, warum hier Finsternis herrscht. Und diese Finsternis in unseren Herzen, die haben wir ja sehr gut gelernt, auch als Christen, sie zu verbergen. Aber stellt euch einfach mal ein Gedankenexperiment vor. Es würde eine Behörde in Deutschland geben und in dieser Behörde gäbe es für jeden Menschen eine Akte. Und in dieser Akte wäre eingetragen mit Namen, was im vergangenen Jahr alle möglichen anderen Menschen über euch gedacht haben. Und ihr könntet dann in diese Behörde gehen und ihr würdet dann da lesen, alle Gedanken, die Menschen über euch gedacht haben, jeweils mit dem Namen, wer diesen Gedanken über euch gehabt hat. Ich glaube, erstens, halb Deutschland würdet in diese Behörde rennen und sich die Akte angucken. Und zweitens glaube ich, dass innerhalb weniger Tage der komplette soziale Frieden in Deutschland zusammenbrechen würde. Kaum einer würde dem anderen noch vertrauen. Ehen würden zerbrechen, Freundschaften auseinandergehen. Wir dürfen uns von unseren netten Masken nicht täuschen lassen. Nur weil wir gelernt haben, uns hinter diesen Masken zu verstecken und irgendwie unser Zusammenleben aufrecht zu erhalten, heißt es nicht, dass die Finsternis von unseren Herzen weggenommen ist. Und in dieser Welt der Finsternis, die wir selbst verursacht haben, scheint Jesus das Licht. Und vielleicht findet es ja der ein oder andere von euch schade, dass Johannes die Weihnachtsgeschichte hier so scheinbar kühl und technisch und schematisch erzählt. So ganz ohne Stall und so ganz ohne Krippe und so ganz ohne Hirten, so ganz unromantisch erzählt er sie. Mal ganz abgesehen davon, dass an der Geburtsgeschichte von Jesus alles dran ist, nur kein Kitsch und keine Romantik, hat der Bericht von Johannes noch einen weiteren Vorteil für uns. Denn wir verstehen sehr gut die Hintergründe der Geburtsgeschichte, die wir so bei Matthäus und Lukas vielleicht nicht so gut verstehen, wo wir eher die Erzählung der Begebenheit haben. Johannes berichtet uns, worum es an Weihnachten wirklich geht. Es geht an Weihnachten darum, dass Gott durch seinen Sohn, der das wahre Licht ist, in diese gefallene, finstere Welt hineinscheint. Und dann folgt ein großes Aber in Vers 5. Die Welt hat es nicht begriffen. Das wirft Fragen auf. Warum eigentlich nicht? Wie? Die Welt hat es nicht begriffen? Da kommt ein Licht in eine finstere Welt und wenn wir uns einen finsteren Raum vorstellen und da scheint jemand mit einer Taschenlampe rein, das sieht doch normal jeder. Bevor Johannes erklärt, was es heißt, dass die Welt es nicht begriffen hat, das tut er ab Vers 9, wechselt er für 3 Verse das Thema. Und spricht erstmal über jemand anderen, gar nicht mehr über Jesus, sondern über jemand anderen. Und das heißt, die Frage, warum hat die Welt das eigentlich nicht begriffen, die stellen wir zurück zum dritten Punkt, wenn wir uns dann mit den Versen 9 bis 13 beschäftigen. Und gucken uns jetzt erstmal an, was Johannes in Versen 6 bis 8 sagt. Dort schreibt er, es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Jesus, das wahre Licht, leuchtet in eine gewarnte Welt. Johannes spricht von Johannes. Und damit meint er nicht sich selbst. Könnte ja sein, dass er von sich selbst, der dritten Person, sprechen würde. Aber das tut er nicht. Der Johannes, der dieses Evangelium schreibt, das war der Bruder des Jakobus, einer der 12 Jünger von Jesus. Der Johannes, von dem Johannes, der Jünger, hier schreibt, ist Johannes der Täufer. Und laut Vers 6 war Johannes ein von Gott gesandter Mann. Wir lesen in Lukas ausführlich die Geschichte, wie er in diese Welt kam. Er war 6 Monate älter als Jesus, er war sogar weitläufig mit Jesus verwandt. Seine Eltern waren schon älter, es war der Priester Zacharias und seine Frau Elisabeth. Und ich persönlich habe oft das Gefühl, dass wir Christen Johannes den Täufer nicht wirklich ernst nehmen. Wir kennen die Geschichte, wie er in der Wüste als Einsiedler gelebt hat, mit so einem Kamelhaarmantel an, und wie er da Heuschrecken und Honig gegessen hat, so ein bisschen der Freak, der halt vor Jesus da war. Aber sonst, was ist eigentlich an diesem Johannes dran? Die Bibel macht deutlich, dass Johannes eine der wichtigsten Personen der Bibel ist. Johannes berichtet hier im ersten Kapitel, also Johannes der Jünger, berichtet hier im ersten Kapitel seines Evangeliums ausführlich über ihn. Auch später lesen wir immer wieder von ihm. Und Lukas widmet seiner Geburtsgeschichte, also der Geburtsgeschichte von Johannes dem Täufer, ungefähr so viele Verse, wie er der Geburtsgeschichte von Jesus widmet. Die Bibel fängt ja nicht mit Weihnachten an. Es ist sogar so, dass der größte Teil der Bibel, also das gesamte Alte Testament, vor der Geburtsgeschichte von Jesus steht. Das Alte Testament berichtet uns davon, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Anschließend lesen wir vom Sündenfall, dass die Menschen sich in diese Finsternis begeben haben, von der wir heute hören. Die ersten Menschen, Adam und Eva, haben gegen Gott gesündigt und damit die gesamte Menschheit eben in diese Finsternis gestürzt, von der Johannes hier spricht. Aber schon direkt danach verkündigt Gott einen Retter. Und wir haben schon gehört, dass zwar Jesus im Alten Testament noch nicht wirklich auftaucht, aber wir sehen schon seine Schatten. Sie werden immer deutlicher. Mose, noch relativ am Anfang vom Alten Testament, erzählt uns von einem Propheten, der nach ihm kommen würde und auf den wir alle hören sollen. Irgendwann kam dann der Prophet Jesaja und der hat uns schon mehr von Jesus verraten. Er hat zum Beispiel gesagt, Jesus wird von einer Jungfrau geboren werden. Und dann hat er uns auch verraten, dass Jesus ein seltsamer König sein wird, nämlich ein König auf der einen Seite, aber ein König, der sehr viel leiden muss auf der anderen Seite. Und so verraten uns die Propheten viel über Jesus und geben uns ein immer genaueres Bild von Jesus ab. Und irgendwann kam der letzte der Propheten, Maleachi. Auch er hat uns ein bisschen was von Jesus verraten und dann war Gott still. Keine Botschaft mehr von Gott. 400 Jahre lang nach Maleachi hören wir nichts mehr von Gott. Das Alte Testament ist zu Ende. Und all diese Verheißungen aus dem Alten Testament, was war damit? Fragten sich die Juden damals, könnten auch wir fragen. Hat Gott seine Verheißungen vergessen? Die Antwort ist nein. Denn plötzlich nach 400 Jahren kam Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer war der letzte Prophet vor Jesus. Eigentlich gehört Johannes der Täufer noch ins Alte Testament. Aber er war auch der größte aller Propheten. Er war der letzte und der größte. Anders als alle anderen Propheten kannte er Jesus persönlich. Anders als alle anderen Propheten war er mit Jesus verwandt. Anders als alle anderen Propheten wusste er fast alles über Jesus. Und deswegen sagt Jesus mal über ihn, von all den Propheten, die von Frauen geboren sind, ist keiner größer als Johannes. Das ganze Alte Testament, das haben wir gehört, weist auf Jesus hin und am Ende von dieser ganzen Kette steht Johannes als der letzte von ihnen. Als der größte aller Propheten. Er steht als eine Person am Ende und fasst somit das gesamte Alte Testament zusammen. Er ist der letzte der vielen Vorbereiter auf Jesus. Und das ist auch den Menschen damals in Israel aufgefallen. Obwohl Johannes so seltsam aussah, obwohl er so seltsame Dinge gegessen hat, glaubten viele, der muss der Messias sein. Der muss der sein, von dem das Alte Testament berichtet hat. Sie glaubten nicht, er ist Vorbereiter, sondern sie glaubten, er ist es. Und davon musste Johannes die Menschen abbringen. Ich lese mal die Verse 19 bis 23 von Johannes 1, von unserem Kapitel. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Das war die große Frage. Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn, bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und deswegen heißt es über Johannes den Täufer in Vers 7, dieser kam zum Zeugnis, Johannes kam zum Zeugnis, um von dem Licht, also von Jesus Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn, durch Johannes glaubten. Und damit wirklich jeder den Unterschied zwischen Johannes und Jesus versteht, schreibt Johannes der Jünger in Vers 8, nicht er war das Licht, also nicht Johannes der Täufer war das Licht, sondern Johannes sollte Zeugnis geben von dem Licht. Johannes war nicht das Licht, sondern er war nur der Hinweis oder der Wegweiser für das Licht. Er kam, um die Ankunft von Jesus vorzubereiten. Und durch das gesamte Alte Testament und dann zuletzt durch Johannes wussten die Menschen ganz genau, was sie erwarteten. Sie waren vorbereitet oder anders formuliert, sie waren auch gewarnt. Johannes wurde ja der Täufer genannt, weil er tausende von Leuten taufte. Und seine Taufe war eine Taufe der Vorbereitung. Sie machte den Leuten deutlich, dass sie selbst Sünder sind, dass sie in der Finsternis leben und dass sie Vergebung der Sünden brauchen, dass sie von ihren Sünden umkehren müssen. Und die Taufe des Johannes und auch seine Predigten und vor allem das gesamte Alte Testament, sie bereiten Jesus vor. Sie warnen die Leute, sie bereiten die Leute darauf vor, dass Jesus kommen würde. Und so hätten die Leute ihn eigentlich mit offenen Armen empfangen müssen. Sie wussten ja so viel von ihm. Sie hätten gewarnt sein müssen. Sie hätten wissen müssen, dass die Finsternis, in der sie leben, kein Spaß ist. Und dass sie ein Licht brauchen, was sie daraus befreit. Aber wir haben ja schon in der zweiten Hälfte von Vers 5 gelesen, dass die Finsternis das Licht nicht begriffen hat. Und das greift Johannes jetzt wieder auf in den Versen 9 und 10. Er schreibt dort, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Ein dritter Punkt, Jesus, das wahre Licht, leuchtet in eine geteilte Welt. Jesus kam in diese Welt hinein. Und das feiern wir an Weihnachten. Das ist das Wunderschöne an Weihnachten. Er war das Licht, lesen wir in Vers 9. Und Johannes bezeichnet ihn jetzt sogar nicht nur als Licht, sondern sogar als das wahre Licht, um den Unterschied zu Johannes deutlich zu machen. Also Johannes ist das falsche Licht sozusagen in diesem Kontext. Jesus ist das wahre Licht. Aber Vers 10 berichtet uns, dass sie ihn nicht erkannten. Und dabei hat die Welt eigentlich die Verantwortung, ihn zu erkennen. Schließlich hat er die Welt erschaffen. Wir lesen in Vers 10, die Welt ist durch ihn geworden. Und er hat die Welt nicht nur erschaffen, sondern er ist dann in die Welt gekommen. Das feiern wir an Weihnachten. Und trotzdem erkannten sie ihn nicht. Erklärt es jetzt genauer, was das heißt, dass sie ihn nicht erkannten. Jesus kam in diese Welt hinein, da lag er als Baby in dieser Krippe. Und die Weltuhr, die lief einfach weiter. Kein Mensch kümmerte das. Der mächtigste Mann der Welt, Augustus, der Kaiser in Rom, der saß auf seinem Thron und hat gerade Planungen und Weisungen gegeben, mal das ganze Reich schätzen zu lassen, um mal wieder seine Steuereinnahmen berechnen zu können. Augustus, der Kaiser, der sich der Vergöttlichte nannte, der sich selbst für einen Gott hielt und als Gott verehren ließ, der wusste nichts von dem wirklichen Gott, der gerade am anderen Ende seines Reiches geboren war. Die Welt erkannte ihn nicht, meint nicht nur, dass die Leute ihn nicht verstanden, dass Jesus Gottes Sohn ist. Es meint auch, dass sie ihn nicht annahmen, dass sie ihm nicht nachfolgten, dass sie nicht ihr Leben auf ihm und seiner Lehre aufbauten. Keinen kümmerte es, dass Jesus kam. Aber es war noch nicht mal das Schlimmste, dass jetzt zum Beispiel die Römer und Kaiser Augustus in Rom Jesus nicht erkannten. Es ist ja durchaus verständlich, dass sie nicht so die Ahnung von ihm hatten. Sie hatten ja nicht das Alte Testament und sie hatten keine Schatten und sie hatten keinen Johannes den Täufer. Kann man ja irgendwo verstehen, dass sie sich nicht für Jesus interessierten. Richtig traurig wird es im nächsten Vers, Vers 11. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es ist ja so, dass alle Völker der Welt nichts oder zumindest fast nichts von Jesus gehört hatten in den Jahrhunderten und Jahrtausenden vorher. Alle Völker hatten nichts von Jesus gehört, bis auf ein einziges, das Volk Israel. Das Volk, in das Jesus hineingeboren wurde. Sie waren das besondere Eigentum von Jesus. Sie hatten das Alte Testament mit all den Vorhersagen und den Schatten über Jesus. Sie waren gewarnt worden, sie hatten Johannes den Täufer. Sie waren, wie es hier in Vers 11 heißt, die Seinen. Und trotzdem lehnten sie ihn ab. Das macht die Weihnachtsgeschichte so schmerzhaft deutlich. Jesus wurde mitten in Israel, mitten in seinem eigenen Volk geboren. Und keiner hatte Platz für ihn. Weil es keine Herberge in Bethlehem gab, war sein erstes Bett eine wahrscheinlich ziemlich dreckige Futterkrippe. Die ersten, die ihn dann überhaupt sahen, außer seine Eltern, waren Hirten. Und das waren damals die Angehörigen der niedrigsten Bevölkerungsschicht. Keiner hat sich mit Hirten abgegeben. Und auch die kamen nicht von alleine drauf, um in den Stall zu gehen und nach Jesus zu gucken, sondern ein Engel des Herrn kam und sagte ihnen, sie sollen da mal hingehen. Und dann als nächstes besuchen ihn Sterndeuter aus dem Osten. Es waren Menschen, die gehörten nicht zu Gottes Volk. Und noch schlimmer, es waren Menschen, die verdienten ihr Geld damit, dass sie Wahrsagerei betrieben. Etwas, das im Alten Testament im Gesetz Gottes als Greuel bezeichnet wird. Und in Daniel Kapitel 2, da tauchen genau diese Leute schon mal auf, die Weisen in Babylon. Und sie werden in Daniel Kapitel 2 gnadenlos lächerlich gemacht. Als Leute, die sich selbst für weise halten, die aber die wirklichen Probleme dieser Welt nicht lösen können. Jetzt wird Gott durch einen Stern genau diese Männer zu Jesus, die ihr ganzes Leben, die den Sinn ihres Lebens in Sünde gesucht haben. Und sie sind die Ersten, mit die Ersten, die Jesus sehen dürfen. Während sein eigenes Volk, die Seinen, schlafen. Und kaum waren die Sterndeuter weg, mussten Josef und Maria mit Jesus nach Ägypten fliehen, weil der selbsternannte König der Juden um seinen Thron fürchtete und deswegen einfach mal alle Kinder in Bethlehem umbringen ließ. Die Welt lehnt Jesus ab, Vers 10, das könnten wir noch verstehen. Aber auch sein eigenes Volk lehnt ihn ab, Vers 11. Und das ist richtig tragisch. Aber die Geschichte von Jesus endet hier nicht. Es gibt Menschen, die nehmen ihn trotz aller Ablehnung auf. Und es sind Menschen, wie es am Ende von Vers 12 heißt, die an seinen Namen glauben. Und durch diesen Glauben wird man von Feinden Gottes zu Kindern Gottes. Das sind Menschen, die das wahre Licht nicht einfach sehen. Nicht einfach sehen, da war Finsternis, da leuchtet irgendwie so ein Licht. Sondern es sind Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass dieses Licht ihre einzige Hoffnung in der Finsternis ist. Es sind Menschen, die ihr ganzes Leben nach diesem Licht ausrichten. Und wenn man dann Kind Gottes ist, dann heißt es nicht, dass man augenblicklich aus der Finsternis dieser Welt herausgerissen wird. Aber es heißt, dass wir nach diesem Leben hier auf dieser Erde in der Finsternis ein Leben im Licht haben werden. Und dass wir hier auf dieser Erde schon das wahre Licht kennen dürfen und wie es eben in Johannes 12 hieß, was wir eben gelesen haben, auch in diesem Licht wandeln dürfen. Später im Johannesevangelium sagt Jesus einmal über sich selbst: Ich bin das Licht der Welt. Wenn ihr mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und das ist genau das, was für die Menschen gilt, die das Licht dieser Welt erkannt haben und ihm nachfolgen. Aber warum, das ist die nächste Frage, die sich stellt, nehmen manche Menschen Gott auf und lehnen ihn andere ab? Sind die Leute, die ihn aufnehmen, schlauer? Sind sie willensstärker? Sind sie religiöser? Oder sind sie sonst irgendwie besser als alle anderen? Johannes beantwortet diese Frage in Vers 13. Und seine Antwort ist ganz klar, nein. Die Leute glauben nicht, weil sie von irgendeinem besonderen Menschen abstammen. Das meint Johannes, wenn er hier sagt, dass es nicht darum geht, aus dem Blut geboren zu sein. Das waren ja die Juden damals. Sie bildeten sich ein, etwas Besseres zu sein. Deswegen von Gott begnadigt zu sein, nur weil sie von Abraham abstammen. Jesus sagt, es ist super, dass ihr das Gesetz habt. Ihr habt tatsächlich einen Riesenvorteil gegenüber allen anderen Völkern dieser Welt. Ihr kennt mich, ihr kennt die Schatten aus dem Alten Testament über mich. Ihr hattet Johannes den Täufer, das ist alles super, das ist ein Riesenvorteil. Aber wenn ihr mir nicht nachfolgt, dann bringt euch das alles nichts. Es geht um euer Herz, nicht um eure Abstammung. Menschen, die Jesus annehmen, die sind auch nicht willensstärker als andere. Damals war es so, dass die Juden glaubten, sie werden gerettet aufgrund ihrer Abstammung. Heute ist es öfter so, dass Leute glauben, Gott nimmt mich an, weil ich mich dank meines starken Willens für ihn entschieden habe. Aber auch dazu sagt Johannes hier, so ist es nicht. Menschen, die Jesus annehmen, sind auch nicht willensstärker als andere. Es ist nicht falsch zu sagen, dass wir uns für Jesus entschieden haben. Aber wenn du das getan hast, dann nur, weil du zuvor aus Gott geboren wurdest, wie es am Ende von Vers 13 heißt. Das heißt, Gott hat dein Herz genommen, das gegen ihn eingestellt war, und hat dein Herz umgedreht und es ist jetzt auf ihn ausgerichtet. Das ist ein übernatürlicher Eingriff, den die Bibel als Wiedergeburt bezeichnet. Und nur deswegen hast du dich für Jesus entschieden. Das heißt, wenn wir im Bild bleiben wollen von dem Licht, es ist seine Gnade, dass wir das Licht haben sehen dürfen. Und das nimmt uns als Menschen, die wir das Licht erkannt haben, den Stolz. Denn als Christen sind wir nicht besser als andere Menschen. Wir haben uns nicht durch irgendetwas qualifiziert dazu, das Licht erkennen zu dürfen. Wir dürfen dem Licht aus Gnade nachfolgen. Hast du Jesus dieses Jahr in der Adventszeit schon einmal dafür Danke gesagt? Viele lehnen Jesus ab. Einige folgen ihm nach. Und dadurch kommt eine Spaltung in diese Welt hinein, eine Trennung. Nicht eine Spaltung zwischen Völkern, zwischen den Juden und allen anderen zum Beispiel. Auch nicht eine Spaltung zwischen Hautfarben oder eine Spaltung zwischen Sprachen. Nicht zwischen Willensstarken und Willensschwachen, nicht zwischen Intelligenten und nicht so Intelligenten, sondern eine Spaltung, eine Trennung zwischen Leuten, die Gott annehmen, Verse 12 und 13, und zwischen Leuten, die Gott ablehnen, Verse 10 und 11. Was heißt das jetzt eigentlich für alle anderen? Für die, die das hören und sich denken, na toll, dann habe ich dieses Geschenk eben nicht, kann ich ja auch nichts für. Oder vielleicht kommt der ein oder andere von euch ins Fragen, ja, eigentlich will ich ja Jesus nachfolgen, aber tue ich es wirklich? Bin ich wirklich aus Gott geboren, wie Johannes hier sagt? Johannes schreibt es nicht, um uns Schulterzucken zu machen, hat ja alles sowieso keinen Sinn, ist ja alles sowieso nur Gnade. Er will uns auch nicht unsicher machen. Im Propheten Jeremia sagt Gott einmal, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen. Und das gilt. Die Lehre von Gottes Gnade ist nichts, das uns dazu bringen sollte, dass wir die Welt in Schwarz und Weiß einteilen und dann mit den Schultern zucken, naja, hat Gott ja alles so gemacht. Für alle, die in der Finsternis leben und sich auf die ernsthafte Suche nach dem Licht machen, wird sich das Licht finden lassen. Das verspricht Gott euch in seinem Wort. Und auf der anderen Seite ist es so, dass kein Mensch eine Ausrede hat. In Vers 9 heißt es, das wahre Licht des jeden Menschen erleuchtet. Und vielleicht hat euch das beim Lesen so ein bisschen stutzig gemacht. Denn wenn wir hier lesen, das wahre Licht erleuchtet jeden Menschen, dann widerspricht das ja eigentlich allem, was Johannes sonst so in diesem Abschnitt sagt. In diesem Abschnitt und auch im Zusammenhang der Bibel kann das ja nicht heißen, dass jeder Mensch dem Licht glaubt, dann würde Johannes sich ja innerhalb weniger Verse widersprechen. Worüber Johannes hier in Vers 9 spricht, ist wahrscheinlich, dass jeder Mensch, der von Gott hört, mit dem Licht konfrontiert ist. Und er hat deswegen auch die Verantwortung, ihm zu glauben und ihm nachzufolgen. Paulus schreibt zum Beispiel im Römerbrief, dass jeder Mensch das Gewissen hat. Und selbst wenn ein Mensch noch nie etwas vom Gesetz Gottes gehört hat, weiß er durch sein Gewissen, dass er Sünder ist. Paulus schreibt auch, dass Menschen diese Schöpfung sehen. Und selbst wenn sie noch nie etwas von der Schöpfungsgeschichte der Bibel gehört haben, weiß jeder Mensch dadurch, dass er die Schöpfung sieht, dass es einen Schöpfer geben muss. Und auch damals in der Zeit war es so, dass viele Menschen Jesus sahen und ihn kennengelernt haben und ihn sogar gut fanden. Sie hörten, was er sagte. Sie hörten das Evangelium. Sie wurden in diesem Sinne erleuchtet. Sie haben was von Jesus mitbekommen. Und doch verließen die meisten ihn später wieder und forderten am Ende sogar seinen Tod. Wir könnten sagen, sie waren seine Fans, aber sie waren nicht seine Nachfolger. Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard meinte mal, Jesus will keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Und daraus folgt auch, dass diese Menschen verantwortlich für ihre Ablehnung von Jesus sind. Keiner kann sich später einmal darauf berufen, er habe nichts von Gott gewusst. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir das wahre Licht nur erkennen, wenn Gott uns diese Erkenntnis aus seiner Gnade schenkt. Das ist die Botschaft von Vers 13. Wir haben am Anfang gesehen, dass die Menschen sich nach Frieden, nach Geborgenheit, nach Ruhe sehen. Nicht nur, aber gerade an Weihnachten. Johannes sagt uns in diesem Abschnitt, diesen Frieden gibt es nur, wenn wir zu dem wahren Licht gehen und uns an diesem Licht ausrichten. Und genau darum geht es an Weihnachten. Es geht nicht darum, die Finsternis ein klein bisschen heller zu machen. Das funktioniert vielleicht manchmal ein kleines bisschen. Wir schaffen unsere kleine Familienidylle. Wir schaffen ein kleines bisschen Frieden. Darum geht es nicht. Der englische Autor C.S. Lewis beschreibt einmal zwei Arten von Menschen, die in dieser Welt leben. Die einen, die sind ständig auf der Suche nach dem wahren Glück. Sie fahren in den Urlaub und denken sich vorher, wenn ich in diesen Urlaubsort fahre, dann werde ich das wahre Glück finden. Und dann sind sie dort und es ist auch ganz schön, aber irgendwie kommen sie auf den Trichter, naja, so richtig war es das noch nicht. Also muss im nächsten Jahr ein anderer Urlaub her und man denkt sich vorher, wenn ich dort bin, dort werde ich das wahre Glück finden. Oder sie machen dasselbe mit ihren Partnern bzw. Ehepartnern. Sie heiraten einmal, merken, ja, es ist ganz schön, aber es ist nicht das wahre Glück. Und dann lassen sie sich scheiden oder suchen sich jemand anderen, weil sie ständig auf der Suche nach dem wahren Glück sind und es irgendwie in dieser Welt nicht finden. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe von Menschen. Das sind die, die sich damit abgefunden haben, dass es kein wahres Glück auf dieser Erde gibt. So wie der Psychologe und die Polizistin, die ich am Anfang zitiert habe. Man sollte einfach nicht zu hohe Erwartungen an dieses Leben haben, gerade nicht an Weihnachten. Freunde, macht euch keine Illusionen und erwartet nicht zu viel zum Leben. Das ist ihr Lebensmotto. Macht ihr einfach keine großen Hoffnungen, dann gibt es auch keine großen Enttäuschungen. C.S. Lewis sagt über diese beiden Gruppen von Menschen, die zweite Gruppe von Menschen lebt in diesem Leben wahrscheinlich deutlich glücklicher. Sie ist zwar pessimistisch, aber sie ist immerhin realistisch. Und auf Dauer leben diese Leute besser. Und es wäre auch der bestmögliche Lebensstil, wenn nicht Jesus gekommen wäre, das Licht der Welt. Und er beschreibt dann noch eine dritte Gruppe von Menschen, Christen. Menschen, die sich nicht damit begnügen, diese Finsternis wegzudiskutieren oder die versuchen, aus dieser Finsternis zu fliehen oder diese Finsternis nur realistisch beurteilen können. Es sind auch nicht die Menschen, die versuchen, diese Finsternis krampfhaft ein bisschen heller zu machen, sondern es sind Menschen, die das Licht kennen, die in dieser Finsternis zum Licht laufen und die darauf warten, dass einmal am Ende der Zeiten überall Licht sein wird. Die darauf warten, dass am Ende der Zeiten die Finsternis vom Licht beseitigt und besiegt sein wird. Johannes schreibt über diese Zeit ebenfalls nicht in seinem Evangelium, sondern im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung über diese Zeit. Er schreibt dort, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm, also Jesus. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag. Denn dort wird keine Nacht mehr sein. Jesus Christus, das wahre Licht, besiegt die Finsternis für uns. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Amen. And now I was asked to summarize the sermon for you, the main points. We looked at a passage from the Bible, from the Gospel of John, and there we read why Jesus, the Son of God, became man. And John describes Jesus here as the light of the world. And he describes Jesus, the Son of God, as the light of the world that came into this world. And he describes this world as darkness. And he says, this world is darkness because we, as human beings, are sinners. We do not the things that God likes. And so about 2,000 years ago, God became man. He sent his Son into this world. And Jesus, the Son of God, he looked like one of us, but he was God and man at the same time. And this is the reason why we as Christians celebrate Christmas. And before Jesus, the light of the world, came into this world, he sent a man into this world to prepare people for Jesus. And he called that, well, this man is called John the Baptist. And his task was to prepare the Lord, to prepare the people for the coming of Jesus. The problem was, even though John the Baptist prepared the people for the coming of Jesus, the people did not believe in Jesus. They did not believe that he is God. They did not believe that he is the light. But he called us to believe in him. And some of the people that he preached to believed in him. They said, I believe that Jesus, that you are the Son of God. We believe that you are our only hope and that you are the light that shines in the darkness. We believe that you are the only one that can help us when we are here in this world of darkness where there is no peace and where men are sinners. Jesus says if we follow him, we are called children of God. We are not anymore enemies of God, but now we're children of God. Because through Jesus, the darkness in our own lives is gone. Because he made it light. Because he is the light of the world. And this is what Christmas is all about. And this is what we as Christians celebrate these days. Amen.